Willkommen zu TokenMate. Wir sprechen hier mit Leuten, die in den letzten Monaten etwas mit AI gebaut haben, um zu lernen, was schon alles mit KI möglich ist. Philipp, wer bist du und was hast du in den letzten Monaten gebaut?
Moin Philipp, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist auch Philipp. Ich baue aktuell eine sogenannte AI-First-Company, beziehungsweise versuche rauszubekommen, was das eigentlich ist. Ich selbst bin seit 20 Jahren Produktmanager, habe die ersten 10 Jahre in den Marketingplattformen von Google und Meta gearbeitet und die letzten 10 Jahre in dieser Kategorie Software gebaut.
Und was hast du jetzt gebaut?
Ich baue aktuell, also das dockt relativ gut an, was wir so als Familie erleben. Wir haben einen Hund zu Hause und Hunde haben halt zwischendurch Themen. Und ein Thema war zum Beispiel ein Kreuzbandriss. Und dann heißt es, geh mal zur Tierklinik. Und die Tierklinik entlässt dich dann und sagt, na, jetzt müsst ihr nochmal 3 Monate zur Hundephysiotherapie. Und das war dann so ein Thema, was ich dann das erste Mal gelernt habe, dass es sowas gibt. Und das war aber jetzt nicht der ausschlaggebende Grund, das zu bauen, sondern ich war in einem anderen Dienstleistungsmodell. Wir haben auch eine mobile Dienstleistung gemacht und ich fand das inhaltlich spannend und irgendwann hat das Thema angedockt und dann habe ich gedacht, bauen wir das mal mit AI.
Und also in der früheren Welt hättest du wahrscheinlich mit ein paar Freelancern das gebaut. Jetzt hast du alles komplett alleine gemacht?
Genau, also wir haben ja davor irgendwie zum Beispiel hier in Hamburg einen Online-Supermarkt gebaut, wo wir sowas hatten wie Touren-Routenoptimierung. Und um solche Produkte zu bauen, braucht es halt eine gewisse Menge an Menschen, um das hinzustellen. Und das sind in der Regel dann Entwickler mit verschiedenen Fähigkeiten. Und die hatte ich natürlich nicht. Und dementsprechend musste ich das alles von Scratch mit Hilfe eines Sprachmodells aufbauen. Und das versuche ich gerade.
Gut, dann zeig mal, was so Status Quo ist, bitte.
Okay, springen wir rein. Das ist das, was wir aktuell inhaltlich tun. Relativ schnell erklärt, es ist ein Handwerk. Das heißt, es gibt Menschen, die lernen das und die lernen das nicht an einem Wochenende, sondern meist über 3 bis 6 Jahre. Also man entwickelt recht schnell Demut vor den Menschen, die das lernen. Und diese Menschen fahren zu Hunden, die verletzt sind, die aus zum Beispiel in der Tierklinik kommen. Und da haben wir aktuell 2 Autos und die fahren durch Hamburg und helfen Hunden und deren Besitzern in den Situationen, in denen sie stecken. Und genau, es ist ein hochemotionales Thema. Ein sehr schönes Thema, weil wir Kunden recht häufig sehen und Kundenbeziehungen aufbauen. Und dahinter steckt letztendlich Technologie. Und das, was wir hier sehen, ist eine Webseite. Das ist relativ schnell gemacht. Ich meine, der Content kommt mit Sicherheit irgendwo in Teilen aus einer AI-Büchse. Alles andere ist mehr oder weniger statische Landingpages, keine Raketenwissenschaft. Und dann, wenn Kunden auf uns aufmerksam werden über Werbung, über Kooperation, wir sind ein halbes Jahr alt, ne? Also wir sind gerade gestartet. Aber nichtsdestotrotz müssen sie halt irgendwie auf eine Terminbuchung kommen. Und das war das erste Produkt, wo ich vorstand, wo man natürlich hätte ein Calendly nehmen können, ja. Aber der Ansatz war ja ein anderer. Ich wollte mal rausprobieren, wie weit man gehen kann. Das war das erste Produkt, eine Terminbuchung. Die haben wir damals auch in einem Online-Supermarkt gebaut. Und das braucht einfach 3, 4 Rollen, um sowas hinzustellen. Also noch vor 2 Jahren. Und natürlich hat zum Beispiel Calendly hat Termintypen. Aber wenn es dann dahin geht, dass wir Postleitzahl verifizieren müssen, wäre das wahrscheinlich schon so die erste Herausforderung. Und wenn es dann darum geht, Autos auf einen Termin zu einer Region richtig zu mappen, dann erfordert das in der Regel individuelle Software. Und das war der erste Schritt und da stand ich vor und das habe ich dann mit meinem Co-Founder Claude gebaut.
Aber also nochmal zum Verständnis, ne? So erster Schritt, einfach ein Termin für eine Person ist überhaupt kein Problem in Calendly. Jetzt hast du hier, zeigst du uns gerade einen Termin für 12.15 Uhr. Das bedeutet, das System weiß jetzt, dass am 16. Die Physiotherapeutin in der Nähe des Ortes wäre und wenn man da jetzt eine andere Postleitzahl eingegeben hätte, wäre vielleicht der erste oder die ersten 2 Termine nicht möglich?
Exakt, genau so. Es ist routenoptimiert, mit Sicherheit jetzt nicht auf der letzten Rille. Rille wäre vermutlich Straße, Hausnummer. Das ist jetzt Postleitzahl basiert. Das heißt, wenn jemand aus dem Norden, aus Hamburg kommt, kriegt der vermutlich, derjenige, der aus dem Süden kommt, andere Slots angezeigt.
Okay. Und jetzt zeig mal, wie du das gebaut hast. Also hast du einfach mit Claude die letzten Monate gechattet und dann Cut and Paste gemacht? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, so ungefähr kannst du dir das vorstellen. Sekunde, ich spring einmal rein. Also, wie bin ich gestartet? Ich bin gestartet auf dieser Oberfläche, die wir alle irgendwie kennen. Und man fängt halt irgendwie an. Und ich habe dann so erste Prototypen gebaut für jetzt zum Beispiel das Thema rund um Buchungsapplikation. Das heißt, ich habe hier reingeschrieben, mehr oder weniger, wie jemand anderes das ausschreiben würde, in natürlicher Sprache, ich brauche ein Buchungssystem, was sich ähnlich wie Calendly anfühlt, und ich habe folgende Anforderung: Frag mich alles, was du brauchst, um dieses Stück Software zu bauen. Und so habe ich mich in den ersten Wochen durchgequält und habe halt Stück für Stück die Dinge gebaut. Also ein erstes Datenbankmodell, ein erstes Buchungswidget. Und dann war halt über Zeit hier auf der linken Seite die Chatverläufe voll. Also man hat keine Übersicht gehabt. Und jeder Chat hatte für sich einen kleinen Kontext und es war wahnsinnig schwer zu administrieren. Und hab dann, das war so letztes Jahr im November, kam, ich weiß nicht, ob das da kam, aber dann kamen die Projekte dazu. Und das war dann, wo ich angefangen habe, meine Chats zu bündeln und versucht, die irgendwie zu sortieren. Und die Sortierungslogik für mich hatte sich im ersten Moment so erschlossen, dass ich dachte, naja, ich baue Departments. Ich habe also ein Produktmanagement, ein Sales, ein Marketing, HR und so weiter. Und wenn wir jetzt in den Engineering, in das Projekt gehen, siehst du, unten geht das los mit dem Buchungsskript. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe diesen einzelnen Chat mir genommen, den ich damals genommen habe, um den Buchungsteil zu bauen, und habe ihm das nochmal gegeben. Das heißt, dieses Skript hier oben hatte das Sprachmodell gebaut. Und habe ich hier mal so getan, um das Projekt mit Kontext zu füttern, dass ich das gemacht hätte. Und er soll das mal checken und sagt mir, was er denkt. Und dann ist er da durchgelaufen und hat das dann einmal verifiziert, hat irgendwie Auffälligkeiten. Weißt du, unser erstes Buchungsskript, oder das erste Buchungsskript war halt so gebaut, dass das ein Smoke-Test war. Kunden haben zwar einen Termin gebucht, aber es gab noch keinen Mitarbeiter. Das heißt, ich habe mehr oder weniger das gefaked, um zu sehen, gibt es dort draußen Leute, die ähnlich sind wie wir, die halt gerne so eine Dienstleistung hätten. Und so habe ich es probiert, und dann siehst du, gibt es halt in diesem Chat gewisse Iterationen. Also hier habe ich ihn aufgelöst, ich habe das mit deiner Hilfe erstellt, ich würde das Skript gerne erweitern, bitte leg das hier im Projekt ab. Und dann ist das halt ein natürliches Gespräch. Und was hier entsteht, ist dann das, was wir gerade auf der Webseite gesehen haben, die Terminbuchung. Das heißt, ich kann hier drinne dieses Stück kleine Software verifizieren, ob das, was ich gerade als Produktmanager erwarte, funktional ist. Und kann dann auf der Ebene nochmal gucken, also was ich kann irgendwie differenzieren zwischen CSS, HTML und JavaScript. Kann ich hier jedes einzelne Ding irgendwie korrigieren oder sehe ich hier irgendwie Fehler? Vermutlich nicht. Für mich muss ich das im Frontend, also in der Konsole dürfen keine Fehler auftauchen, und es muss irgendwie fachlich durchlaufen, wie ich als Produktmanager auch Software abnehmen würde. Und das ist hier, was rauskommt. Und jetzt, was du hier siehst, ist alles statisch, wenn es darum geht, zum Beispiel Postleitzahlen zu konfigurieren. Also hier gibt's jetzt die Postleitzahl 22587, gehört zu Blankenese. Und alle anderen Postleitzahlen würden hier fehlschlagen. Das heißt also, ein sehr statisches Stück Software, 30 Kilobyte, was du halt locker in die Webseite einbetten kannst. Und das habe ich getan. Das heißt, ich habe das Ding so weit durchiteriert, bis ich sagte, ich kann hiermit Termine buchen lassen von Kunden. Das heißt, das hier runtergeladen, in die Website rein. Und die Herausforderung, die ich hatte, war, dass du siehst, ich habe halt in Departments gedacht und dachte, naja, das wäre eine gute Idee. Und jetzt siehst du, hier gibt's in diesem Engineering-Ordner oder Projekt jede Menge andere Dinge, die ich gebaut habe. Wie dann, genau, die Mitarbeiter sitzen im Auto und das soll irgendwie mit Apple CarPlay funktionieren, sollen irgendwie die Anfahrt starten können, oder wir brauchen Behandlungsdokumentation, und habe alles hier drin iterativ aufgebaut und dann auch zum Beispiel das Bucket-Widget erweitert. Und das, was passiert, wenn du immer einen neuen Chat startest, der greift halt auf eine gewisse Projektdokumentation zu. Und die musste ich selbst pflegen. Und das war anstrengend, und das ist natürlich irgendwann unübersichtlich, weil hier alles drin steht. Das heißt, unser Buchungssystem hat zum Beispiel jetzt eine fertige technische Dokumentation, da ist irgendwie die Architektur drin, was wir für Schichten zwischen haben, wie wir deployen. Und unten gibt es dann einen gewissen Changelog, den ich nachvollziehen kann, was da in dieser, oder was das Sprachmodell nachvollziehen kann, was in den Iterationen passiert ist. Das war aber irgendwann auch unübersichtlich. Und zudem kam hinzu, dass es sich natürlich komisch anfühlte, wenn morgen ich meine Kreditkarte irgendwie abgeschossen habe und ich hier nicht mehr reinkomme, dann ist das ja gefühlt alles irgendwo auf Anthropic-Servern und es ist für mich nicht mehr zugänglich. Das heißt, ich hätte natürlich irgendwie das hier runterladen können, aber es fühlte sich irgendwann unübersichtlich und nicht mehr so richtig, wie kann ich das ausdrücken, ich hatte den Eindruck, nicht mehr richtig Zugriff zu haben und habe dann nochmal die Ebene verlassen. Und dann kam, das war so irgendwie März, ich meine, das ist ja verrückt, wie schnell das ist, ne? Und dann war März und dann kam Cowork raus. Und Cowork hat auch Projektstrukturen und du siehst, hier ist jetzt die Struktur anders. Die Struktur ist eher so gelagert, dass ich in Produkten denke oder in Lösungen oder Services, die ich brauche für einen jeweiligen Kontext. Bedeutet, ich habe hier, und ich glaube, das ist wichtig, einmal zu erklären, was hier gerade passiert. Ich habe hier drinne mein Operating Model. Was ist ein Operating Model? Ihr habt bei Doppelgänger so ein Doppelgänger-Sheet, wo ihr eure Earnings pflegt. Und nichts anderes ist ein Operating Model einer Firma. Das heißt, ich habe als Firma irgendwo eine große Tabelle, die Tabellenreiter hat, wie zum Beispiel Kunden, Termine, Mitarbeiter, Arbeitsverträge und so weiter. Und Foti hat mittlerweile so 100 einzelne Tabellen, wo überall was drin steckt. Und diese Tabellenstruktur habe ich mit dem Sprachmodell hier gebaut. Das heißt, meine ganze Infrastruktur und Architektur der Software ist hier drin. Hier drin sind nicht irgendwelche Vornamen, Nachnamen oder irgendwas, sondern nur die Datenmodellierung von meiner Software. Und das, was verrückt ist, ich kann jetzt darauf aufsetzen. Bedeutet, wir haben jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt wir haben das Thema rundum, wir müssen Werbung schalten, um Kunden zu akquirieren. Und habe dann gelernt für mich, wie ich das gerade nur anfliege. Und ich habe nämlich im Vorfeld eigentlich Chats gestartet und habe gesagt, so, ich starte einen Chat und starte jetzt rein und gebe ihm Kontext. Und hier läuft das anders. Hier läuft das so, dass ich starte ein Projekt, wie zum Beispiel jetzt das Thema Acquisition für Google Ads. Und das hat eine gewisse Anweisung, die ich mir vorher überlege. Und bevor ich hier einen einzigen Chat starte, habe ich mehr oder weniger, wie ich ein Produktteam briefen würde, ein Sprint Zero. Und der Sprint Zero beschreibt das, was ich vorhabe. Und das ist, wie ich aktuell diese Projekte anfliege. Bedeutet, jedes Projekt, was startet, bekommt wie ein Entwicklungsteam ein Briefing. Und das Briefing ist umfangreich. Das heißt, ich habe hier eine Idee für das Produkt. Ich sage, was will ich erreichen? Ich sage, was ist Scope? Was ist Architektur, was ist Datenmodell und was ist der Stack? Und wenn wir zum Stack kommen, ich glaube, dann ist das relativ greifbar, was gerade passiert. Der Stack ist Foundation. Das heißt, ich brauche irgendwo eine Datengrundlage, wo ich Daten reinschreibe. Heißt, ich brauche irgendwo eine Ebene, die mir zur Verfügung gestellt wird. Und das ist in der Regel eine Rolle DevOps. Die würde ich brauchen, um so ein Produkt zu bauen. Dann habe ich den Bereich Ingest. Ich muss Marketing-Rohdaten aus einem Marketing-Kanal in eine Datenbank schreiben. Das sind Data Engineers. Dann habe ich sowas wie Detection. Detection ist, ich möchte aus den Daten, die in der Datenbank liegen, etwas berechnen oder etwas modellieren. Das sind dann Data Scientisten, Mathematiker, Statistiker. Und dann habe ich das irgendwo, muss ich auf dem Server ablegen, damit das jeden Tag läuft. Und das sind dann Backend Engineers. Dann möchte ich das irgendwo vielleicht jetzt, was jetzt möglich ist, das Ganze interpretieren lassen. Also eine Reasoning-Schicht. Das sind dann AI-Engineers. Da habe ich Frontend, wo ich das visualisieren möchte. Da habe ich UXler und Frontend-Engineers. Bedeutet, das Produkt hat so 8-9 Rollen für dieses Acquisition Google Ads, diesen Teil. Und das habe ich in den letzten 10 Jahren hoch und runter gebaut. Und wenn man das jetzt auf einen Sprintplan legen würde, so wie man jetzt, wenn man jetzt ganz normal einsteigen würde in den Scrum-Prozess, dann, ich glaube, jeder, der Produkt baut, kann das nachvollziehen. Wenn wir jetzt so einen Wochensprint haben mit einer Foundation, eine Postgres provisionieren, einen Kanal anbinden, das Ganze irgendwie zu schreiben, erste Performance-Daten rauszulassen, Security zu bauen und Targets zu konfigurieren, hast du einen vollen Sprint mit 8 Leuten. Vielleicht nicht Fulltime, Aber so ein Produkt, da bist du locker mit 8, 9 Leuten im Durchschnitt mit 3 Personentagen dabei. Und wenn du dann 24 oder 27 Tage hast, dann bist du in so einem Produkt relativ schnell auf 200 Tage. Und das war die letzten 10 Jahre, wie wir Produkte gebaut haben. Und das ist auf einmal möglich, ein Produkt zu bauen oder einen Service zu bauen, ohne diese gesamten Rollen. Und das ist schon abgefahren. Und wenn man dann sieht, was, genau, und als ich das dann beschrieben habe, bin ich losgelaufen und habe das Produkt gebaut. Das ist natürlich kein am Wochenende mal zusammengesteckt, sondern das erfordert gewisse Konzeption, das erfordert auch gewisse Disziplin. Aber am Ende bekommst du Dinge heraus, wo du denkst, so abgefahren, das hätten wir vorher, da hätten wir Wochen für gebraucht, um da hinzukommen. Und ich verbinde halt hier ein Marketingmodell mit Operating-Daten und bekomme Steuerungsimpulse, die jetzt nicht aus einer AI kommen, sondern erstmal deterministisch sind. Das heißt, wir machen Berechnungen. Wir haben Detection und die Detection hat dann, mittlerweile sind das 20 Detections, die hier laufen. Und die Detection ist so gebaut, dass das normalerweise Data Science, Data Engineering ist, wo wir sagen, wir wollen aus gewissen Rohdaten Dinge berechnen, um dann in einer BI etwas anzuzeigen. Und ich habe mal durchgezählt, wir sind so hier bei roundabout 50.000 Zeilen Python-Code in den jeweiligen einzelnen Detection-Layern. Und das Abgefahrene ist, was hier jetzt passiert, ich schreibe Signals zurück. Also du willst als Marketer eigentlich ein sehr hohes Signal-to-Noise-Ratio haben. Heißt, in so einem Google-Konto ist extrem viel Rauschen. Und da gibt es so gewisse Dinge, die sind Signale. Ein Signal kann sein, eine Conversion Rate ist abgerauscht oder eine CTR ist abgerauscht. Und dann stellt sich ein Marketer die Frage, naja, warum ist das eigentlich so? Und bei FOTI ist es einfach. Bei FOTI ist es in der Regel Verfügbarkeit. Und das, was hier passiert, es ist eine Berechnung. Also der Code ist AI-basiert, aber die Berechnung passiert auf dem Server. Wir haben jetzt keine Tokens, die wir dafür verbrennen. Und dann kommen Signale raus und diese Signale schieße ich dann zu einer Anthropic Reasoning API, wo ich sage, naja, du bist jetzt ein erfahrener Google Ad Optimization Advisor und gibst mir jetzt bedingt auf diesen Regeln gewisse Informationen, wie ich damit umzugehen habe, basierend auf Operating Daten, wo bei uns ein harter Constraint Capacity ist. Und das alles zu konzipieren, zu beschreiben, das ist das als Produktmanager, das wäre ja meine Rolle gewesen. Als Produktmanager hätte ich das hier vielleicht oben beschrieben. Oder bei einem Python-Script, wie nehmen wir das, den Performance-Drop, das hätte ich als Produktmanager dem Data Scientist gegeben, dass das die Rolle ist. Und das kommt dann mehr oder weniger mit ein paar Iterationen da raus. Und das System läuft jetzt seit 2 Wochen und die Empfehlungen, die rauskommen, sind mit Sicherheit nicht überall perfekt. Aber ich glaube, wenn du mir noch ein Jahr gibst, wird das unfair. Und ich glaube, wo man sich darauf einstellen müsste, dass das vermutlich nach vorne die neue Competition wird für Marketer. Bedeutet, da kommen Systeme, die auf einmal, weil wir haben solche, also wo haben wir solche Software gebaut? Du brauchst normalerweise, um solche Software zu bauen, locker 100 Mio Marketingbudget, weil davor macht es überhaupt keinen Sinn, 7, 8 Leute dahinzustellen, für 500.000 Software zu bauen. Das heißt, du hast ja in der Regel eine große Organisation, wo du gewillt bist, das zu investieren, das auch kannst. Und das ist auf einmal möglich für eine Hundephysiotherapie. Und das ist gerade abgefahren und das ist, wie ich jetzt so die Dinge anfliege und wie ich jetzt so allmählich die Fachbereiche durchdringe.
Meine Frage wäre jetzt, braucht eine kleine Hundephysiotherapie das? Hättest du nicht einfach ein bisschen Ads auf Meta, Google kaufen können und damit hat sie's?
Ja klar, aber das Ding ist ja, ich müsste ständig, also 100%, ne? Es ist hier irgendwie eine Drei-Mann-Show. Aber jetzt spinnen wir ein Jahr weiter und wir haben irgendwie einen Kanal dazu und noch einen Kanal dazu. Dann haben wir jetzt halt irgendwie schon mal Grundlage und jeden Tag eine Recommendation, was wir tun sollen. Und das, was ich schon habe, wir gucken halt so auf Capacity nach 14 Tage nach vorne. Das heißt, wir geben eigentlich nur 14 Tage nach vorne buchbar für die Kunden ins Frontend. Und die sind halt relativ schnell ausgebucht. Und dann willst du das Marketing ausmachen. Und wenn das Marketing dann weiterläuft, sehe ich das jeden Tag? Vermutlich aktuell schon, in einem halben Jahr vielleicht nicht.
Nochmal ein bisschen Big Picture. Also du hast das jetzt hier alles alleine gebaut, hast deine Mitarbeiterinnen, die jetzt mit den Autos durch die Stadt fahren. Kannst du so ein bisschen, du hast ja also zum einen als Produktmanager Entwickler geführt oder denen gesagt, was zu tun ist, so in großen und kleinen Teams. Dann gab es auch eine Phase, hast du sehr viel mit so No-Code-Produkten gebaut. Wie würdest du das zu der Zeit vergleichen? Also und was hat dich das jetzt gekostet? Also verbrätst du Tonnen an Tokens oder ist das so das Standard Anthropic Cloud-Produkt, was jedermann hier am Nutzen ist?
Ich meine, wir haben ja beide damals Lollipop angeflogen und haben Lollipop mit diesen No-Code-Bildern gebaut. So, wir haben auf Bubble gebaut. Und das war ja damals schon für uns so ein Erlebnis, wo wir sagen, okay, wir durchdringen technisch die Dinge, aber wir konnten es nie selbst. Und mit Bubble war es auf einmal möglich, so erste Produkte zu bauen, unabhängig davon, wie groß das werden kann. Aber wir waren in der Lage, gewisse Funktionen zusammenzuklicken. Und das war aber anstrengend, ne? Also klicken ist anstrengend. Und hier ist es ja mehr, du tippst da was rein und iterierst in den Chats und dann kommt fertiger Code. Und das ist ja nochmal eine komplett andere Art von Arbeit. Und du hast eine Intelligenz dazu. Das heißt, in diesen No-Code-Bildern waren wir ja mehr oder weniger auf uns selbst gestellt und mussten dann zusehen, dass es fachlich funktioniert. Und hier ist es mehr oder weniger, dass du ja jemanden an der Seite hast, der das dann für dich zusammenbaut. Und deswegen ist das, glaube ich, nicht miteinander vergleichbar. Und genau, und was ich dafür an Tokens verbraten habe, weiß ich gar nicht wirklich, weil das halt eine Blackbox ist. Ich habe eine Subscription für 90 Euro und baue jetzt seit circa 8 Monaten. Heißt, ich habe irgendwas 700, 800 Euro an Subscriptions bezahlt, um das hier alles zu bauen. Und selbst wenn es heute subventioniert wäre, mit der Frage, ich weiß nicht genau, wie viel ich drüber bin, aber selbst wenn es das 10-fache gewesen wäre, wäre das ja irgendwie noch immer, ich glaube, total okay.
Und was denkst du, was hätte man vor 3 Jahren bezahlt, um das alles zu bauen?
Naja, also wir haben ja so ein bisschen die Spitze des Eisbergs gesehen, ne? Also es gibt ja Backoffice-Systeme, es gibt, also da ist ja noch einiges hinter und ich würde sagen, mindestens hätten wir 500.000 dafür benötigt, wenn wir Softwareentwickler da mitgenommen hätten.
Vielen Dank fürs Teilen. Wie und wo findet man dich, wenn man noch eine Frage hat?
Am einfachsten über LinkedIn.
Also Philipp Krothe auf LinkedIn, wir tun es in die Shownotes. Wenn ihr auch eure Demo zeigen wollt, geht auf tokenmate.ai/demo und wir sehen uns beim nächsten Video. Peace!